Ich lese vor aus Sacharja Kapitel 2, das ganze Kapitel. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe vier Hörner. Und ich fragte den Engel, der mit mir redete, was bedeuten diese? Er sprach zu mir, das sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Da ließ mich der Herr vier Schmiede sehen. Und ich fragte, was wollen diese tun? Er sprach, jene sind die Hörner, welche Juda so versprengt haben, dass niemand mehr sein Haupt erheben durfte. Diese aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die Hörner der Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welche seine Breite und welche seine Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus, und ein anderer Engel ging ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, laufe und sage jenem jungen Mann und sprich, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Auf, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Auf, Zion, entfliehe, die du bei der Tochter Babels wohnst. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zur Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werdet ihr erfahren, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen, und sie sollen mein Volk sein. Und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen, und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Land, und er wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Wir hatten im Kapitel 1 gesehen, wie Gott verheißen hat, in Kapitel 1, Vers 14, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Diese Verheißungen aus Kapitel 1 werden jetzt wieder aufgegriffen durch das zweite und durch das dritte Nachtgesicht, das Sacharja gehabt hat. Im zweiten Nachtgesicht geht es darum, dass eben die Heidenvölker niedergeworfen werden, die Jerusalem unterdrückt haben. Und im dritten Nachtgesicht geht es darum, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll. Da geht es allgemein um Jerusalem dann im tausendjährigen Reich. Ich möchte jetzt einfach durchgehen. Das zweite Nachtgesicht in Kapitel 2 ab Vers 1. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe vier Hörner. Also er darf hier vier Hörner sehen, die werden ihm gezeigt und ihn interessiert, was sind das für Hörner? Und er fragt diesen Engel, der den Gott gesandt hat, um ihm die Bedeutung auszulegen, was die Bedeutung von diesen Hörnern ist. Und die Antwort ist, das sind die Hörner, welche Juda, Israel und Jerusalem zerstreut haben. Also die Hörner haben genau dieses getan, eben Juda, Israel und Jerusalem zerstreut. Was ist ein Horn? Wenn in der Bibel ein Horn gebraucht wird, dann steht das immer für Stolz, für Macht und es wird oft für eine heidnische Macht verwendet, für heidnische Kraft, für heidnisches Auftreten, für heidnischen Stolz, für heidnische Größe. Es geht hier um vier Heidenvölker, die eben genau das mit Jerusalem getan haben, was wir hier lesen und was wir auch letztes Mal kurz betrachtet haben. Nun, welche Mächte sind hier gemeint? Ich denke, um das herauszufinden, können wir nicht nur bei Sacharja bleiben, sondern wir müssen andere Bibelstellen anschauen. Und gerade das Buch Daniel gibt uns da genauer Aufschluss. Und zwar Daniel Kapitel 2 und Vers 7. In Daniel Kapitel 2 geht es um Nebukadnezars Traum. Und Nebukadnezar sieht ein großes Standbild. Und Daniel legt ihm dann diesen Traum aus und erklärt dem Nebukadnezar, dass dieses Standbild vier Mächte sind. Nämlich Babylon als erstes, dann Medo-Persien, dann das griechische Reich und dann das vierte Reich, das mit dem römischen Reich anfängt und das ganz anders ist als die anderen drei Reiche. Genauso in Daniel 7, wo vier Tiere gesehen werden und wir dann erfahren, dass diese vier Tiere wieder genau diese gleichen Reiche repräsentieren. Und diese Tiere werden auch in der Offenbarung aufgegriffen, nämlich dieses Tier, das der Johannes zu sehen bekommt, hat Eigenschaften von allen diesen vier Tieren. Und so kann man sagen, dass die Mächte, die Jerusalem und Israel zerstreut haben, eben erst Babylon sind, das ist das erste Horn, dann das zweite Horn, eben Medo-Persien, das auf Babylon gefolgt ist, dann das dritte Horn, das griechische, nämlich unter Alexander dem Großen, und das vierte Horn, dann das vierte Reich, das mit dem römischen Reich anfängt. Das sind die vier Hörner, die genau dieses ausgerichtet haben. Dann sieht er vier Schmiede. Da ließ mich der Herr vier Schmiede sehen. Und er wundert sich und sagt dann, und ich fragte, was wollen diese tun? Also es nahen sich wohl irgendwie vier Schmiede oder die tauchen auf in seiner Vision. Und dann fragt er, was wollen diese tun? Was haben diese vier Schmiede vor? Er sprach, jene sind die Hörner, welche Judas so versprengt haben, dass niemand mehr sein Haupt erheben durfte. Die Antwort ist erstmal nochmal in Bezug auf die Hörner, was diese Hörner eben dem Volk Gottes angetan haben, dass sie wirklich unterdrückt haben. Das wird dadurch ausgedrückt, dass niemand mehr sein Haupt erheben konnte. Sie sind einfach ein unterdrücktes Volk, ein erniedrigtes, ein gedemütigtes Volk. Diese aber sind gekommen, um sie abzuschrecken und die Hörner der Heidenvölker niederzuwerfen, die das Horn gegen das Land Juda erhoben haben, um es zu zerstreuen. Also das ist der Auftrag der vier Schmiede, eben diese Hörner niederzuwerfen. Wir wissen auch aus dem Buch Daniel und aus anderen Stellen, wer diese Hörner niedergeworfen hat. Es waren nämlich teilweise die Hörner selber, das eine Horn, das das nächste niedergeworfen hat, außer das letzte. Wir können demnach sagen, dass der erste Schmied, der Babylon niedergeworfen hat, das Medo-Persische Reich ist. Weil dieses Medo-Persische Reich das Babylonische Reich abgelöst hat. Dann der zweite Schmied, das griechische oder hellenistische Reich, und man kann ihn auch gleichsetzen mit Alexander dem Großen. Dann der dritte Schmied, nämlich das römische Reich, beziehungsweise dann auch das vierte Reich, weil diese Unterwerfung ist noch nicht fertig, die wird sich bis in die Zukunft ausdehnen. Die Römer haben damals die Macht übernommen und haben Israel auch unterworfen, aber es wird am Ende der Anführer dieses vierten Reichs, nämlich der Antichrist, wiederum Israel unterwerfen und unterdrücken. Somit können wir sehen, dass dieses vierte Reich sich sehr weit ausdehnt oder eine sehr lange Zeitdauer hat. Der Schmied selbst, wenn man das mit einer Person gleichsetzen können, dann mit Pompeji, der die Herrschaft dort übernommen hat und die Hellenisten abgelöst hat. Dann, wer ist der vierte Schmied? Der vierte Schmied ist unser Herr Jesus Christus, der kommen wird und die Widersacher vernichten wird mit dem Hauch seines Mundes und so auch den Antichristen vernichten wird und ein Ende machen wird mit den Heiden, die Israel unterdrücken. Und mit der Wiederkunft oder mit der Ankunft dann dieses vierten Schmiedes wird die Zeit der Heiden zu Ende gehen, wird die Zeit der Heiden vorbei sein und Jerusalem wird nicht mehr niedergetrampelt werden, wird nicht mehr erobert werden und nicht mehr unterdrückt werden dürfen. So, dieses Gesicht war ein sehr kurzes Gesicht. Dennoch können wir einiges daran sehen, nämlich ein Punkt, den wir dadurch lernen können oder sehen können, ist, dass Gott souverän ist. Gott ist souverän über die Geschichte. Die Geschichte ist nicht einfach dem Zufall überlassen. Es passieren die Ereignisse nicht nur zufällig, sondern Gott führt sie herauf. Gott führt diese Schmiede herauf, obwohl diese Schmiede teilweise wieder selber irgendwelche feindlichen Aggressoren waren, die unterdrückt haben, sind sie dennoch von Gott gesandt, um seinen Plan auszuführen. Und es wird eben deutlich, die Souveränität Gottes, dass Gott die Kontrolle hat über sein auserwähltes Volk. Er hat die Kontrolle und er weiß um den Zustand Jerusalems. Er weiß, dass Israel in diesem Zustand sich befinden und er hat alles schon geplant, um das zu ändern und er wird es auch tun. Wir sehen oft die Umstände, wir sehen oft, dass alles drunter und drüber geht. Wir schauen die Entwicklung an und verzagen vielleicht und machen uns Gedanken und Sorgen, überlegen, wie geht alles weiter und alles entfernt sich so von Gott. Aber was wir oft nicht beachten, ist, dass Gott die Kontrolle hat und dass Gott letztendlich derjenige ist, der alles führt. Und am Ende wird alles zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit hingeführt. Und das ist auch ein Thema des nächsten Nachtgesichtes. Da geht es nämlich unter anderem um die Herrlichkeit Gottes, die in Jerusalem wohnen wird. In Vers 5 heißt es, und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da war ein Mann, der hatte eine Messschnur in der Hand. Den fragte ich, wo gehst du hin? Er sprach zu mir, Jerusalem zu messen und zu sehen, welches seine Breite und welches seine Länge ist. Und siehe, der Engel, der mit mir redete, ging hinaus und ein anderer Engel ging ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, laufe und sage jenem jungen Mann und sprich, als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Also er sieht hier erstmal diesen Mann mit der Messschnur und spricht ihn an und fragt ihn, wohin gehst du? Und die Antwort eben, Jerusalem zu messen, zu sehen, welches die Breite und welches die Länge ist. Wir haben in der Schrift immer wieder dieses Phänomen, dass die Messschnur erwähnt wird, dass die Messschnur angelegt wird. Und die Messschnur ist immer ein Symbol für Wiederherstellung, für zukünftigen Segen und Wiederherstellung. Und hier steht die Messschnur eben dafür, dass Jerusalem wieder groß sein wird und bewohnt sein wird. Nämlich die Länge und die Breite, die er misst, ist eine große Länge und eine große Breite. Und das weist eben darauf hin, dass Jerusalem nicht so klein sein wird wie in der damaligen Zeit, sondern es wird riesig sein. Nicht nur das, sondern es wird eine offene Stadt sein, wegen der großen Menge von Menschen und Vieh in seiner Mitte. Also es wird sogar Platzmangel da sein, so dass eine Stadtmauer gar nicht denkbar ist. Und diese Offenheit der Stadt hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung, die Stadt ist eben offen, weil sie so groß ist, so bewohnt ist, eben so von Gott gesegnet wird. Und der zweite Punkt, warum die Stadt offen ist, ist, weil es sicher sein wird. Die Stadt wird sicher sein, Gott wird sie beschützen, so dass eine Stadtmauer auch nicht nötig ist. Und es kommt in Vers 9 zum Ausdruck, und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Also im tausendjährigen Reich, hier geht es um Jerusalem im tausendjährigen Reich, da wird Jerusalem sehr groß sein. Es wird trotzdem sehr viele Menschen und sehr viel Vieh in dieser Stadt geben und es wird eine feurige Mauer um diese Stadt hergeben. Und jeder, der versucht, Jerusalem irgendwie feindlich anzugreifen, der wird durch die feurige Mauer verzehrt werden. Und ich denke, diese feurige Mauer können wir wörtlich nehmen, die wird wirklich wörtlich und sichtbar um die Stadt Jerusalem herum sein. Das andere, und Herrlichkeit in seiner Mitte. Aus vielen Bibelstellen wissen wir, dass Jesus selbst in Jerusalem sein wird und er wird dort im Tempel sein und er wird die Herrlichkeit von Jerusalem sein. Die Herrlichkeit Gottes wird durch seinen Sohn, durch Jesus Christus, in Jerusalem wohnen. In Vers 10 haben wir einen Aufruf: auf, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Im Englischen steht hier, ho, ho, flieht aus dem Land des Nordens, in der englischen Übersetzung. Und einige Amerikaner haben dann geschlussfolgert, dass hier der Weihnachtsmann gemeint ist, weil der Weihnachtsmann sagt auch ho, ho und kommt aus dem Norden. Und wer kann dann sonst gemeint sein? Aber ich glaube, die Auslegung ist nicht ganz richtig. Es ist einfach ein Aufruf, nämlich ein Aufruf an das Volk Gottes, aus dem Norden zu fliehen. Gemeint ist hier Babylon, wie wir in Vers 11 sehen. Auf Zion, entfliehe, die du bei der Tochter Babels wohnst. Babylon ist nicht genau nördlich von Jerusalem, es ist eher nordöstlich und sogar noch mehr im Osten. Aber Babylon wurde oft als nördliche Macht gesehen, weil die Invasionen und die Angriffe Babylons immer von Norden kamen. Und es war auch die Route, auf der praktisch dann Babylon eingefallen ist. Und es wird auch die Route sein, durch die der Antichrist, der ja seinen Sitz in Babylon haben wird, einfallen wird in Israel und in Jerusalem. Er wird von Norden nach Jerusalem kommen. Der Bezug von Babylon, wir können zwar einen nahen Bezug feststellen, weil einige Juden noch in Babylon waren zu der Zeit und es natürlich für diese Juden dran war, Babylon zu verlassen und nach Jerusalem zu kommen. Die direkte Erfüllung aber, die liegt in der Zukunft. Nämlich in der Zukunft werden Juden in Babylon sein, sie werden in Babylon wohnen. Ist auch gut vorstellbar, wenn wir jetzt anschauen, wo sich die Juden aufhalten. Sie halten sich dort auf, wo wirtschaftlich viel zu holen ist, wo man handeln kann, wo man Geld verdienen kann. Babylon, wissen wir von der Schrift her, wird mal zum Zentrum der Erde werden, zum wirtschaftlichen Zentrum, was natürlich auch viele Juden anziehen wird, die auch dort durch Babylon reich werden. Von dem her, es wird eine Zeit geben, in der die Juden sich dort aufhalten in der Zukunft. Und dann gibt es aber den Aufruf Gottes an diese Juden, Babylon zu verlassen. Und es ist dann speziell dann die Zeit, wenn es so gefährlich wird, wenn eben der Antichrist seine Macht dort erhebt in Babylon, es für die Juden eben eng wird, weil die Juden verfolgt werden. Sie sollen fliehen aus dem Land des Nordens, sie sollen fliehen von dort, weil sie bei der Tochter Babels wohnen. Ein Hinweis darauf, dass es zukünftig ist, ist die Aussage, denn nach allen vier Himmelsrichtungen habe ich euch zerstreut, spricht der Herr. Diese Zerstreuung war damals noch zukünftig, die hat angefangen im Jahr 70 nach Christus und ist dann weitergegangen oder hat noch einen richtigen Schub bekommen im Jahr 130 nach Christus. Von da an waren die Juden nicht mehr irgendwo zentral in einem Punkt, sondern wurden wirklich zerstreut in alle vier Himmelsrichtungen. Und das ist heute noch ihr Zustand, obwohl Gott in seiner Souveränität viele zurückgeführt hat ins verheißene Land, ins Land Israel. Wir finden auch in Jeremia Kapitel 51, Vers 6 den Aufruf: Flieht hinaus aus Babel und rettet jeder seine Seele, damit ihr nicht umkommt in seiner Missetat. Denn dies ist die Zeit der Rache des Herrn, er bezahlt ihm, was es verdient hat. Also hier auch die Aufforderung, aus Babylon zu fliehen, weil die Rache des Herrn kommt, weil Gott Babylon richten wird. Vorher sollen sie ihre Seele retten und Babylon verlassen. Dann kommen wir zu Vers 12. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Erstmal ganz kurz dieser Ausdruck, nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, der ist sehr unterschiedlich übersetzt. In der englischen Übersetzung, da heißt es einfach nach Herrlichkeit oder nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt. Von der Bedeutung her könnte man auch sagen, zur Herrlichkeit oder für die Herrlichkeit. Für die Herrlichkeit und für die Ehre Gottes. Und das ist die Bedeutung, die hier am meisten Sinn macht. Nämlich das Ziel, warum er zu den Heidenvölkern gesandt ist, ist zur Herrlichkeit Gottes. Dass dadurch Gottes Herrlichkeit sichtbar wird im Gericht der Heidenvölker. Da wird Gott verherrlicht, Gottes Herrlichkeit wird sichtbar. Und dann letztendlich auch, wenn er sich seinem Volk zuwendet, auch da wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Und das ist vom Zusammenhang hier das, was am besten passt. Was hier sehr interessant ist, ist die Aussage, so spricht der Herr der Herrscher, Doppelpunkt. Zur Herrlichkeit hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Wir haben hier den Herrn, der sendet, und wir haben hier den Herrn, der gesandt wird. Und das ist eine der Stellen, in denen der Herr den Herr sendet. Es gibt auch in Jesaja noch so eine Stelle, und im Alten Testament haben wir ein paar solche Situationen, wo der Herr den Herrn sendet. Das ist immer was, wo dann die rabbinischen Ausleger sich besonders schwer mit tun, wie das jetzt zu verstehen ist, und alle möglichen komischen Auslegungen kommen dabei raus. Aber letztendlich wird deutlich, die Rabbis können damit nichts anfangen. Sie können nicht verstehen, warum der Herr den Herrn sendet. Wenn man aber die Lehre des dreieinigen Gottes im Alten Testament erkennt und sieht, dann weiß man, es ist der Herr, der den Herrn Jesus, der den Sohn Gottes sendet. Die erste Person der Dreieinigkeit, die zweite Person der Dreieinigkeit aussendet, um eben genau dieses zu erreichen und dieses zu tun. Also Jesus ist zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben. Die Heidenvölker haben Jerusalem geplündert, sie haben Jerusalem niedergetrampelt auf schlimme Weise während der ganzen Zeiten der Heiden. Und jetzt wird der Herr Jesus gesandt, um eben Rache zu üben. Und das wird ausgedrückt zum einen erstmal darin, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Wessen Augapfel? Er sagt nicht meinen Augapfel, sondern seinen Augapfel. Den Augapfel Gottes, des Vaters, der wird angetastet. Was heißt es, der tastet seinen Augapfel an? Angenommen, jemand versucht, euch ins Auge zu langen, auf die Pupille zu langen, ist ja die Pupille gemeint. Was ist die erste Reaktion? Ja, die erste Reaktion ist, die Hand wegzuschlagen. Und so kann man das auch verstehen. Wer Israel antastet, wer das Volk Gottes antastet, der tastet Gottes Augapfel an, und Gott wird sein Volk eben verteidigen, er wird reagieren. Das wird in Vers 13 ausgedrückt, denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zur Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werdet ihr erfahren, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Also er, der Herr Jesus, schwingt seine Hand gegen diese Völker, um das Verhältnis umzudrehen. Davor war es so, dass die Juden ihm dienen mussten, und das wird jetzt gewendet, die Situation, und im tausendjährigen Reich werden viele Heidenvölker dem Volk Israel dienen und dem Volk praktisch dienstbar sein. Es werden Dinge hineingebracht ins Land Israel, in Jerusalem, nämlich Schätze von den Heidenvölkern und andere Dinge, wo es deutlich wird, dass Israel die Vorherrschaft haben wird und das wichtigste Land und das mächtigste Land sein wird im tausendjährigen Reich. Und so, indem Gott das tut, werdet ihr erfahren, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Das wird wirklich geschehen, und es ist auch sehr schön, wie das in Zacharja in späteren Kapiteln ausgedrückt wird, wie Israel zur Umkehr gelangt und wirklich erkennt, wer Jesus Christus ist und ihn eben auch anruft, damit er sie rettet, damit er eingreift und sie befreit von diesen Heidenvölkern, die angeführt werden von dem Antichristen. Auch diese Schlacht, die Schlacht von Harmagedon, wird aufgegriffen im Buch Zacharja. Das werden wir alles noch betrachten. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, Vers 14. Juble und freue dich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen, und sie sollen mein Volk sein, und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen, und du wirst erkennen, dass mich der Herr der Herrscharen zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im Heiligen Land, und er wird Jerusalem wieder erwählen. Also das ist eine Grundlage für große Freude. Die Tochter Zion soll sich freuen, sie soll jubeln, weil Gott in der Mitte Zions wohnen wird. Und wenn wir diesen Zustand auch in der damaligen Zeit sehen, wie klein Jerusalem war, wie erbärmlich das teilweise noch war und wie entmutigend es war, so war die zukünftige Herrlichkeit sollte für die damaligen Juden schon eine Freude sein. Sie sollen jubeln, sie sollen sich freuen, weil Gott in der Mitte Zions wohnen wird. Auch die Aussage, dass sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen werden und sein Volk sein werden, findet schon eine Erfüllung in der Trübsalszeit. Weil in der Trübsalszeit es praktisch Heiden geben wird, die durch Juden, nämlich durch die 144.000, zum Glauben kommen. Und da sie dann gläubig sind, werden sie Gott dienen, werden sie dem Herrn dienen, sich ihm anschließen und auch dem jüdischen Volk dienen und dem jüdischen Volk helfen in dieser Zeit. Und das sind genau die Schafe, die im Matthäusevangelium am Ende versammelt werden und von den Böcken getrennt werden. Die Schafe, zu den Schafen wird nachher gesagt, dass sie den geringsten Brüdern oder sogar den geringsten Brüdern von Jesus geholfen haben. Und hier sind nicht Brüder im geistlichen Sinne, sondern Brüder im wörtlichen Sinne gemeint, nämlich solche, die auch zum jüdischen Volk gehören. Und die anderen, die Böcke, die haben genau das nicht getan. Die haben dem jüdischen Volk nicht geholfen, sondern vielmehr haben sie dieses Volk verfolgt und ausgeliefert. Die werden also auch zu Gottes Volk gehören. Richtig sichtbar wird es dann natürlich im tausendjährigen Reich, wo dann sowohl Heiden als auch Juden in Jerusalem wohnen werden. Heiden werden sich auch Gott anschließen und es wird sogar Heiden geben, die im Tempel Gott dienen werden. In Vers 16 eben die Aussage, er wird Jerusalem wieder erwählen. Also er wird es als Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen und Jerusalem wieder erwählen. Jerusalem wird wieder diese Wichtigkeit haben oder sogar noch mehr Wichtigkeit als zur Zeit Davids und Salomos. Das ist etwas, was noch zukünftig liegt. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, wo gesagt werden kann, Gott hat Jerusalem wieder erwählt. Das wird erst dann sein, wenn er in der Mitte Jerusalems wohnt. Aufgrund all dessen, was wir jetzt gehört haben und betrachtet haben, sind wir dann in Vers 17. Alles Fleisch sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Der Herr hat sich aufgemacht, um genau diese Dinge auszuführen, um diese Dinge zu tun. Und das soll ein Grund sein, dass alles Fleisch still vor ihm sein soll. Weil dieses Werk, das er tut, ein wunderbares Werk ist, ein Werk, worüber man ihn bewundern kann, worüber man staunen kann, dass er es tun wird. Er wird nämlich in seiner Macht ein Ende machen mit dieser ganzen Gottlosigkeit, mit der Unterdrückung durch die Heiden, mit allem, was jetzt sich gegen Gott entgegenstellt. Das wird Gott tun, er wird es unterwerfen und er wird dafür sorgen, dass die Erkenntnis seines Namens auf der ganzen Welt da sein wird. Und das ist etwas, wo wir still vor ihm werden dürfen. Wir dürfen uns freuen darüber, dass diese Zeit kommen wird und dass er sich aufgemacht hat. Es bedeutet, dieser Plan wird sicher ausgeführt. Alles ist schon in die Wege geleitet, dass es passieren kann. Und somit wird es auch passieren. Er hat sich aus seiner heiligen Wohnung eben aufgemacht und wird seinen Ratschluss sicher ausführen und niemand kann ihn dabei aufhalten. Niemand kann diesen Ratschluss zunichte machen und somit ist es ein etwas Unumstößliches, was Gott hier sagt. Es ist ein Grund zu großer Freude, es ist ein Grund still zu werden, es ist ein Grund den Herrn anzubeten und ihn zu loben. Und somit entspricht dieses Nachtgesicht wirklich dem, was wir in Kapitel 1 gelesen haben, in Vers 13, Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Was kann tröstlicher sein eben als solche Verheißungen für ein Volk, das so in seinem so elenden Zustand ist, das so erniedrigt ist, das so unterdrückt ist? Das ist wirklich was Tröstendes. Und es ist auch für uns tröstlich, die wir nicht zum Volk Israel gehören, aber sehr wohl zur Gemeinde Gottes und somit auch sein Volk sind. Wir wissen, so wie Gott mit Israel zum Ziel kommt, kommt er auch mit uns zum Ziel und führt alles zu seiner Ehre aus. Die Trübsalzeit selber, die ein Mittel sein wird, um die Heidenvölker zu unterwerfen, hat eben zwei Ziele. Das eine Ziel ist, ein Ende zu machen mit der Gottlosigkeit in der Welt. Die Gottlosigkeit wird wirklich beseitigt werden. Und das zweite Ziel ist, Israel zu züchtigen und zu demütigen und Israel zur Erkenntnis des Herrn zu führen. Und diese beiden Ziele wird Gott erreichen. Und deshalb ist das, was kommt, auch für uns ein Anlass zur Freude, weil wenn wir jetzt in dieser Welt sind und darunter leiden, wie die Gottlosigkeit überhand nimmt und wie der Spott überhand nimmt und wie Christen einfach unterdrückt werden, dürfen wir wissen, es kommt die Zeit und alles geht darauf hin, wir beobachten die Entwicklung, dass sie dahin geht, wo ein Ende gemacht wird mit der Gottlosigkeit und dass der Herr dann wiederkommt und sichtbar regieren wird auf der Erde. Und wir wissen auch, dass bevor diese Zeit kommt, wo ein Ende gemacht wird mit der Gottlosigkeit, der Herr kommt für die Seinen, um die Seinen zu sich zu holen, damit sie bei ihm sein dürfen und durch diese Zeit eben nicht durch müssen. Und dass wir dann am Ende der Trübsalzeit mit ihm kommen. Er kommt mit uns und wir kommen zurück auf diese Erde und dürfen dann genau all das sehen. Wir dürfen schon das Ergebnis sehen von dem, was die Trübsalzeit dann hinterlassen hat, beziehungsweise was Gott dadurch erreicht hat. Und wir dürfen sehen, wie das tausendjährige Reich aufgerichtet wird und diese Verheißungen über das messianische Reich auch in Bezug auf Jerusalem in Erfüllung gehen. Und ich denke, dass es sehr interessant sein wird, wenn wir dann einen Ausflug machen und so die Erde anschauen und Jerusalem sehen dürfen und andere Länder sehen dürfen und wirklich all das sehen dürfen, was wir hier in der Schrift haben, was uns vorausgesagt wird. Wenn wir sehen, wie das Tote Meer, das jetzt tot ist, in dem kein Leben ist, voll sein wird mit Fischen, eine große Quelle für die Angler, die sehr viel Fisch herausangeln werden und dass dort Pflanzen und Blumen sein werden und alles schön sein wird. Und wenn man Israel heute gesehen hat, dann ist es unvorstellbar. Da ist es alles nur tot und voller Salz und Schwefel als Folge von einem Gericht, das in der Vergangenheit liegt, nämlich Sodom und Gomorra. Aber all das wird blühen und wird gedeihen. Und ich denke, auf diese Zeit dürfen wir uns auch freuen. Das ist sicher sehr interessant, weil die Erde nicht mehr wiedererkennbar sein wird.